SWR 2 Cluster. Musikszene SWR.
Michael Gies, Sie sind Pianist und Liedbegleiter und waren jetzt 3 Tage bei uns im Kammermusikstudio in Stuttgart für eine CD-Aufnahme. Musik von Bach, eine Partita und Sätze aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach und Mendelssohn Lieder ohne Worte. Und in jedes Stück, in jeden einzelnen Satz bauen Sie eine Art Fenster ein, durch das Sie herausschlüpfen und in eine Improvisation über diese Musik gehen. Was reizt Sie denn daran?
Wenn ich das wüsste. Ich weiß nur, dass dieser Reiz schon sehr, sehr lange besteht. Das war eigentlich einer der zentralen Impulse meines Musikerseins, als ich ganz, ganz klein war, mit 3, 4 Jahren, habe ich das am liebsten getan, in dem Glauben, ich spielte Bach, weil das ja so klang. Und weil es ja auch angeregt war durch das, was ich im Klavierunterricht mitbekommen hatte und weil mir das einfach gefiel, aus dieser manchmal etwas kargen Zweistimmigkeit mehr zu machen. Ich habe das harmonische Grundrauschen sozusagen dann auch tatsächlich real existent hören wollen. Man hat Klavierlehrer natürlich entsetzt. Ne? Die fand das ja ganz, ganz furchtbar. Aber das ist so ein Urerlebnis gewesen. Und ich habe mir damals geschworen, nachdem mir das vielfach verboten worden war, auch von anderen Klavierlehrern dann später, wenn ich mal groß bin, und das ist ja jetzt soweit, dann spiele ich Bach so, wie er mir gefällt.
Das finde ich erstaunlich, dass Sie dran geblieben sind. Dann war das offenbar so ein starkes Bedürfnis, musikalisch weiter zu denken oder weiter zu komponieren und sich das auf gar keinen Fall irgendwie ausreden zu lassen, oder?
Ich konnte mir das eigentlich gar nicht ausreden lassen. Ich habe das dann natürlich unterdrückt, was man in so einem Fall halt macht, wenn man sich wohlverhalten will, habe ich das dann natürlich unterdrückt. Aber das war nie weg. Ich hatte keine Wahl, einfach auf diesem Weg innerlich weiterzugehen und mit Musik, die geschrieben steht, so umzugehen, dass sie von der geronnenen Form wieder ein Reich der Möglichkeiten wird. Und eine Begründung dafür habe ich dann, ich habe etliche Begründungen dafür gefunden, warum das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Eine will ich jetzt nennen, nämlich die, dass Musik ja nicht dazu da ist, um andere Leute Fantasie zu töten. Das wäre ja noch schöner. Also wenn es dazu nicht dient, Fantasie anzustiften, wozu denn dann?
Bach und Mendelssohn, warum haben Sie gerade diese Stücke ausgewählt?
Was mich jetzt an dieser Konstellation Bach und Mendelssohn getriggert hat, sagt man jetzt neudeutsch, war, dass Mendelssohn diesen Weg der Anverwandlung an das große Vorbild seinerseits ja gegangen war. Bis hin dazu, dass er eben behauptet hat, dass sein Elias gleichen Ranges sei, ein gleichrangig geistliches Werk wie eben beispielsweise die Matthäus-Passion. Aus Sicht von heute eine durchaus selbstbewusste Behauptung. Und ich will jetzt auch gar nicht darüber urteilen, ob zu Recht oder nicht zu Recht, aber dass es eben diese anverwandelnde Umgehensweise mit der Musik eines anderen ein bisschen bedeutet, so zu werden wie der andere große Komponist oder noch besser, noch idealer, gar nicht wie der Komponist, sondern wie die Musik selbst. Und das finde ich eigentlich eine Werdebemühung, die ich uns allen zutiefst gönne. Also das möchte ich mal erleben, dass die Menschen so werden wollen wie Musik.
Vor allem wie die Musik von Bach.
Ja, und dass sie die große, große Beispielhaftigkeit der Musik fürs soziale Ganze einfach mal sehen und in Augenschein nehmen. Es gibt ja nichts Soziales, was sich nicht in Musik schon längst vorgebildet hat.
Sie hatten 3 Produktionstage. Das ist ein ganz üblicher Zeitraum eigentlich für eine CD, wenn man gut geprobt hat. Beim Improvisieren ist aber auch ganz vieles unkalkulierbar. Wie sind Sie denn an diese Aufnahme rangegangen? Mit einer Sicherheit, mir fällt dann schon genug ein, da kann ich mich drauf verlassen. Oder kommt da auch so ein kleiner Zweifel mit ins Studio, Mensch, hoffentlich werde ich diesem Anspruch, den ich mir gegenüber habe und den ich der Musik gegenüber empfinde, hoffentlich werde ich dem auch gerecht?
Genau beides, genau zu gleichen Teilen gemischt. Ich fühle mich wohl, ich bin mir sicher. Und dann klingt der erste Ton auf oder die erste Phrase und ich habe mich vielleicht am Klavier noch ganz wohl damit gefühlt und komme in die Regie und höre mir das an und denke, das trägt ja gar nicht. Weil es zum Beispiel im Konzert eben ganz, ganz anders ist. Da trägt es unbedingt, weil im Konzert immer viel, viel klarer ist, was gemeint war. Aber eben vor dem Mikrofon nicht und vor allen Dingen beim Wiederhören nicht, weil eben dieses lebendige Miteinander auf andere Weise entsteht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht entsteht, aber es entsteht auf andere, auf komplexere Weise. Und ich muss mehr dafür tun, um dieses Verständnis zu erreichen, sodass die Improvisation vor Mikrofonen im Grunde genommen eine Spontankomposition ist.
Einige Improvisationsfenster oder eigentlich alle Improvisationsfenster haben Sie mehrmals geöffnet und sind wieder zurückgegangen dann in das Stück, in das notierte Stück. Ist das manchmal ermüdend, wenn man zum fünften Mal aussteigt oder einsteigt?
Ermüdend will ich es nicht nennen, aber es ist oftmals so, dass ein zweites Mal die gleiche Fantasie nicht trägt. Und es ist nicht selten passiert jetzt auch, dass ich in diese Falle getappt bin, dass ich gedacht habe, das hat doch immer funktioniert, warum funktioniert denn das jetzt nicht? Und dann nochmal, 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 wenn ich schließlich kapiert habe, dass es eben nun mal nicht geht.
Es genauso zu reproduzieren und weiterzuspielen dann, auf einer Grundlage, oder?
Mit derselben Idee geht es eben nicht nochmal. Ich muss irgendetwas ganz, ganz anders machen. Es muss etwas sein, was mich aus dem Moment heraus sozusagen neu anleuchtet und in mir etwas wachruft, was bis dahin geschlafen hat. Und dann trägt es wieder. Also beispielsweise vorhin diese Situation, wo ich mich wirklich mit einem Stück, mit dem ich gedacht hätte, das klappt unter allen Umständen, das habe ich mir für den Schluss aufgehoben, weil ich damit so elegant wie möglich aus dieser Produktion rauskommen wollte, Nachtlied von Mendelssohn, wirklich verhakt hatte. Und wo dann eben der Tonmeister Michael Sandner auf die geniale Idee gekommen war, wir gehen jetzt mal von da, wo wir sind, nämlich hinter der Scheibe, weg und kommen mit ins Studio und sind Publikum. Und prompt was ganz, ganz anderes entstanden ist und mir prompt etwas entgegengeleuchtet, eben aus der Begegnung entgegengeleuchtet hat. Ich denke es plötzlich jemandem zu. Und dieses Zudenken beseligt und beflügelt.
Spüren Sie ein Publikum im Raum dann deutlicher? Denn bevor wir ins Studio zu Ihnen kamen, der Tonmeister, der Klavierstimme, der Praktikant und ich, saßen wir einfach im Studio hinter der Scheibe. Da waren wir doch auch da und haben Ihnen zugehört und haben die Musik mitgedacht und mitgefühlt. Und trotzdem war das für Sie anscheinend ganz anders. Das wundert mich, dass so eine Scheibe einen offenbar abtrennt.
Ja, es ist die Scheibe und es ist das Indirekte. Also es ist eine geistige Anwesenheit, die hinter der Scheibe offensichtlich so viel schwächer ist, dass ich sie dann kaum noch wahrnehme und kaum, dass der Raum mit auch nur einigen wenigen Menschen besetzt ist, deren Atem ich wahrnehme, deren Gesichtsausdruck ich wahrnehme, deren Körperhaltung ich wahrnehme, die auf eine bestimmte Art und Weise da sitzen, das tun die eben nun mal. Bin ich gleich in einer Partnerschaft. Und die ist für mich ganz, ganz essentiell und tragend.